Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausverbot im Beichtstuhl. Und hier ist der Uwe. Heute muss ich da mit einer Triggerwarnung anfangen, denn die Folge, die wir heute haben, ist alles andere als einfach. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 22, Purity Culture gleich Rape Culture mit Luana. Da liefen mir nach Ende der Aufnahme die Tränen. Hier ab Minute 12.
Übrigens, auch wie bei Luana, hat mich das Thema unvorbereitet getroffen. Wir hatten uns ja kennengelernt auf einem Kongress zum Thema spirituellen Missbrauch. Er war Teil der Mitarbeiter einer Selbsthilfegruppe und hat mir im Gespräch erzählt über die vier Phasen des Missbrauchs. Und ich in meinem Denken dachte, es sind die vier Heilungsphasen des Missbrauchs, über die er sprechen will. Und wurde dann von dem Thema eiskalt überrascht. Denn die vier Phasen, die er beschreibt, sind komplett andere.
Darum muss ich eine deutsche Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexuellen Kindesmissbrauch im familiären Umfeld. Wenn dich das Thema triggert, höre die Folge nicht oder nicht alleine. Passe einfach auf dich auf. Auch wenn die Folge sehr positiv, sehr hoffnungsvoll endet und das Gespräch sehr gut und sehr offen ist, es ist, wie gesagt, harte Kost. Ich persönlich hoffe durch diese Folge, dass es Menschen bewusster wird, dass Kindesmissbrauch eben nicht primär in Kirchen oder Vereinen, was man ja sehr oft hört, vorkommt, sondern die absolute Majorität ist im häuslichen Umfeld, im familiären Umfeld. Und ich möchte die entsprechenden Vorkommnisse in Kirchen und Vereinen nicht kleinreden, überhaupt nicht, aber wirklich das Bewusstsein dafür schaffen, die Majorität des Kindesmissbrauchs ist innerhalb der eigenen Familie. Ich persönlich wünsche mir, dass durch ein erhöhtes Bewusstsein zu diesem Thema ein Teil der Fälle vielleicht auch verhindert werden kann. Einer der Gründe, warum wir diese zumindest am Anfang auch sehr heftige Folge ausstrahlen. Danke jetzt schon Thomas Kessler für seine unglaublich offene und aufrichtige und reflektierte Art, über dieses Thema zu sprechen. Los geht's.
Ja, hallo Thomas.
Hallo Uwe.
Herzlich willkommen bei uns im Beichtstuhl.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank für dein Interesse.
Ja. Total. Wir haben uns schönerweise kennengelernt in Zürich. Da war ich auch am Kongress zum Thema spiritueller Missbrauch. Das war in der Paulusakademie. Das Thema war Grenzen des Heiligen. Und da gab es spannende Vorträge und auch Selbsthilfegruppen, die sich vorgestellt haben.
Genau.
Und du hast eine Selbsthilfegruppe unter anderem vertreten.
Ja.
Und zwar die IG Miku.
Genau.
Das klingt sehr, sehr nett.
Ja.
Was ist das eigentlich?
Die IG, das ist eine Interessensgemeinschaft. Miku heißt Missbrauch im kirchlichen Umfeld. Also das sind Menschen, die da in dieser Gemeinschaft zusammengekommen sind, die im kirchlichen Umfeld Missbrauch, spirituellen oder eben auch sexuellen Missbrauch oder beides natürlich kombiniert erlebt haben. Wir sind überkonfessionell, es geht zwar aus der katholischen Kirche hervor, aber es sind auch evangelische und protestantische Betroffene sind auch mit dabei. Und ich arbeite da im Vorstand. Wir sind zu dritt im Vorstand, auch die Präsidentin, das ist Vreni Peterer. Sie ist wirklich auch eine Betroffene im kirchlichen Umfeld, von einem Pfarrer sehr betroffen. Ich selber bin im familiären Umkreis missbraucht worden, bin aber sehr, sehr katholisch aufgewachsen, aber heute nicht mehr in der katholischen Kirche. Aber es hat mich da wieder hingezogen und ich bin ja, voller Elan bin ich da aktiv und finde das eine großartige Arbeit.
Ja, wir hatten ja ein sehr schönes Gespräch da. Ich fand es total interessant. Und du hast auch was ganz Spannendes gesagt. Ich habe da gefragt, was macht die IG Miku? Was machst du in der Bewegung, in dieser Selbsthilfegruppe? Und dann habe ich halt erzählt, was ich mit meinem Podcast mache, dass da Menschen zu Wort kommen, die spirituellen oder Missbrauch oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, ja, davon erzählen können, aber auch Experteninterviews stattfinden, wo man einfach die Sachen auch ein bisschen besser einordnen können. Da hast du was Spannendes gesagt danach.
Genau. Ich meine, ich hätte gesagt, wie wichtig das eure Arbeit ist, damit eben Menschen wirklich eine Stimme bekommen, die diesen Missbrauch, eben spirituellen oder sexuellen Missbrauch erlebt haben. Das finde ich wirklich eminent wichtig, dass das in die Gesellschaft getragen wird und dass diese Menschen das, was sie erlebt haben, in Worte fassen können, weil das, es ist ja eigentlich etwas Unsägliches, was da passiert, vor allem im kirchlichen Umfeld auch. Das waren ja oft Menschen, denen man vertraut hat, zu denen man irgendwie den Weg gesucht haben, auch in eigener Not, je nachdem. Und da wurde Vertrauen aufgebaut und dann das wirklich einfach schändlich missbraucht. Und dass diese Menschen bei euch eine Stimme kriegen und schildern können, was ihnen passiert ist, was sie erlebt haben, das finde ich dermaßen wichtig, auch um das auch in Worte zu fassen und zu erleben, dass man ihnen glaubt.
Und dass sie auch Feedback bekommen. Wir bekommen ja auch Rückmeldungen und geben dann auch entsprechend weiter.
Genau.
Und das ist teilweise voll berührend.
Ja. Genau, ja. Wir haben eine Gruppe, die sich so ungefähr einmal pro Monat trifft, sehr oft in Winterthur. Und da sind alles Betroffene dabei. Und da sind einige, die sagen, einfach hier in diesem Kreis, es ist zum ersten Mal, dass man mir glaubt. Und ich spüre auch, dass ich hier Vertrauen aufbauen kann und dass ich hier sagen kann, was war so. Und ich glaube, da fängt wirklich, es ist ein ganz großes Wort, aber ich glaube, da fängt Heilung, Verarbeitung an. So.
Wirklich eine heftige Sache, dass Menschen teilweise auch gar nicht geglaubt wird.
Ja, das ist sehr heftig.
Wenn sie von erzählen. Ja, bevor wir ins Thema gehen, wer bist du denn eigentlich? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was beschäftigt dich? Erzähl doch mal so die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben, die dich begeistern, wo du dahinter stehst.
Also etwas ganz, ganz Wichtiges liegt so ein bisschen zurück, weil ich ja schon älter bin. Ich war bei euch heißt das Grundschullehrer über 40 Jahre lang und diese Arbeit mit den Kindern war mir sehr, sehr wichtig, einfach den Kontakt zu den Kindern und Kontakt zu haben, Beziehungen zu pflegen und zu haben, das ist mir heute noch sehr, sehr wichtig. Das ist so das eine, wirklich in Kontakt zu sein mit den Menschen. Ich habe auch eine Praxis für Atemtherapie und ich mache so Seelenreisen, nenne ich das, also Rückführungen. Und da diese Arbeit, die ist mir auch enorm wichtig. Und was schon angeklungen ist, das ist eben diese Arbeit in der IG Miku, weil ich das, sage das, ja auch den Elan, aber auch so das Geschenk oder die Führung hatte, dass ich meine Geschichte, so wie ich kann sagen, so im Moment, so gut das geht, aufgearbeitet habe, dass ich da Menschen begleiten kann mit ihrer Geschichte. Weil ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, wenn jemand davon spricht, was das heißt. Und das haut mich auch nicht mehr um. Weil ich das wirklich erlebt, selber erlebt und ganz vieles einfach durchgearbeitet habe. Und da, ja, das so nach außen zu tragen, jetzt hier bei dieser Gelegenheit auch dafür einzustehen und so, das beglückt mich.
Schön. Du hast mir gerade ein sehr schönes Stichwort gegeben, und zwar, du hast Dinge ver- und bearbeitet. Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, hast du erzählt von 4 Phasen der Heilung.
Ja, also 4 Phasen, also, eigentlich 4 Phasen, so wie ich das sehe in meinem Leben.
So. Okay, sehr schön.
Ja. So, und das ist für mich so eigentlich dieses Leben vor dem Missbrauch. Das hat bei mir so mit etwa 5 Jahren angefangen. Und zwar von einem Großonkel und hat so gedauert bis etwa 9. Ungefähr so. Und das wäre für mich so die erste Phase dann. So dieses, in meinem Leben. Und dann wäre für mich so die zweite Phase, das wäre das Leben während dem Missbrauch. Also was da alles geschehen ist, was mit mir geschehen ist, und aber was sich auch verändert hat in mir, in meinem Körper und so. Und das hat auch Ich habe mir da auch jetzt in Vorbereitung für dieses Gespräch Gedanken gemacht. Das hat auch verschiedene Phasen. Also diese Phase des Missbrauchs hat auch wieder Phasen so für sich. Können wir nachher vielleicht noch darauf kommen. Und dann für mich, die dritte Phase ist dann für mich nach dem Missbrauch, weil der hat aufgehört, wirklich. Und wie war mein Leben dann? Und für mich, so kann ich sagen, ich habe den Missbrauch vollkommen verdrängt. Ich könnte heute auch sagen, vollkommen vergessen. Ich hatte keine Ahnung, dass mir das passiert ist, wirklich null. Ich konnte mit nichts, konnte ich da anknüpfen, so. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Also auch so, ich finde, das ist auch eine menschliche Fähigkeit, dieses Trauma, was man da erlebt, diese Gewalt, das ist ja wirklich pure Gewalt, einfach vollkommen zu verdrängen, damit man überhaupt weiterleben kann. Das ist für mich so diese Phase. Auch da können wir gerne tiefer einsteigen. Mhm. Und dann einfach, das war so mit 27, da sind meine Eltern gestorben, relativ rasch hintereinander. Und da war für mich klar, jetzt will ich so einsteigen in meine therapeutische Arbeit. Was ist denn mit meinem Leben los? Und so wie die beiden gestorben sind, so will ich sicher nicht sterben. Und das war dann wirklich der Einstieg, ja, dass ich meine erste Therapie, das war eine Bioenergetiktherapie damals, da angefangen habe.
Das heißt, von deinem 9. bis 27. Lebensjahr war das komplett verdrängt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja. Eigentlich noch länger als bis zum 27. Also ich habe diese Therapie, die hat 3,5 Jahre gedauert. Da kam dieses Thema Missbrauch, das kam gar nicht auf. Wirklich überhaupt nicht. Das kam erst in einer späteren Therapie, kam das dann auf. Das war beim Familienstellen. Da war eine Frau, die hat das so aufgestellt und die wusste schon von ihrem Missbrauch. Und erst dann ist dann bei mir das so langsam, ist dann bei mir das angeklungen.
Ja, Familienaufstellung richtig angewandt ist ein super mächtiges Tool. Das kenne ich selber. Nimm uns doch mal in deine Geschichte mit rein, so dass du dich halt wohlfühlst, dass es dir auch gut tut zu erzählen.
Also wenn wir dann so mit der ersten Phase anfangen, ich bin in einer sogenannten normalen Familie aufgewachsen, sehr katholisch, wie schon gesagt. Ich bin der Älteste von 3, ich habe einen jüngeren Bruder und eine 5 Jahre jüngere Schwester. Und mein Vater damals ist klar, er hat gearbeitet, Mutter war zu Hause, hat den Haushalt versorgt und uns Kinder. Und wir sind regelmäßig nach B gefahren und dort lebten unsere Großeltern und Großonkel und Großtante und so. Und dort in diesem Haus hat dann das so langsam angefangen mit dem Missbrauch. Das war für mich auch lange wirklich kaum nachvollziehbar. Alle wussten Bescheid, dass das passiert. Und ich bin sicher, dass da auch andere, dass sicher ein Cousin von mir auch von diesem Großonkel missbraucht worden ist. Und ich meine auch, dass auch mein Vater missbraucht worden ist, weil sonst würde das nicht passieren.
Das haut mich gerade ein bisschen weg, weil alle wussten Bescheid.
Ja, das
war. Das ist immer mehr so eine Geheimniskrämerei, die da entsteht.
Ja, das war einfach in dieser Sippe, das ist total unter dem Deckel gehalten worden, aber alle wussten Bescheid. Der Thomas, der geht jetzt da wieder hin und der wird missbraucht.
Ja. Und wie hast du das, ich sag mal, überlebt in dem Moment? Ich meine, dass das öffentlich bekannt war, innerhalb der Sippe, sag ich mal, das ist für mich ein komplett unbegreifbares Ding.
Das glaube ich. Das ist auch, von außen ist das nicht zu begreifen. Das glaube ich dir aufs Wort. Für mich ist es nur so erklärbar. Also ich bin ja nicht Psychologe, gell, aber ich habe das erlebt und ich meine, ich hätte sehr viel damit gearbeitet. Mhm. Wenn die Menschen das kennen, schon von ganz klein auf, ich denke eben wie mein Vater auch. Und er konnte sich ja auch nicht wehren dagegen. Und alle kennen das, wie das läuft.
Okay. Aha.
Dann ist das einfach noch einer mehr, der da missbraucht wird und der tut das einfach.
Mit anderen Worten, praktisch für deine Familie was vollkommen Normales.
Nein. Und du glaubst es nicht, Uwe, das war für mich nach vielen, vielen Monaten oder vielleicht auch nach ein paar Jahren, war das für mich auch ganz normal. Wir fahren dahin und der, ich sag's harmlos, der missbraucht mich.
Wow, ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Also ja. Das ist, das sprengt gerade meinen kompletten Erwartungs- und Erfahrungshorizont um Weites. Geheimnistuerei und Verschweigen, das wäre mir ja, aber dass eine komplette Familie in so einer, soll ich das nennen, dass so eine Geschichte über Generationen dann weitergeht.
Ich glaube, das gibt es ganz oft, dass das wirklich über Generationen so weitergeht. Weil das eben in dieser Sippe so ist. Ich bezeichne das so als Sippe. Das ist dort wie Usus. Und das war früher natürlich noch viel, viel verbreiteter als heute. Das war wirklich so.
Und das hat sich dann über ein paar Jahre gezogen?
Genau, ja. Und du hast mich gefragt, wie ich das überlebt habe. Ich kann dir das einfach folgendermaßen so schildern, wie ich das... Ist das okay?
Ja. Also ich bin halt betroffen gerade.
Ja.
Also wie gesagt, das, was du schildern willst, tu es. Ja. Du musst dich wohlfühlen.
Ja, ja.
Dass mir hier Tränen kommen, ist okay.
Ja, gut.
Ja.
Es fing irgendwie harmlos an. So mit Petatschen und so irgendwie. Und das ging dann einfach immer weiter. Bis wirklich einfach zur Vergewaltigung. Und ich hatte viele, viele Jahre wirklich, auch so in meiner therapeutischen Arbeit, ich hatte diesen Kleinen, den hatte ich so verurteilt und so abgelehnt, weil er das mit sich machen ließ. Und ich hatte immer das Gefühl, der hat sich nicht gewehrt. Und das ist etwas, was ganz viele Betroffene beschreiben, im Nachhinein, dass man das Gefühl hat, man hat sich zu wenig gewehrt. Auch erwachsene Frauen, die im Erwachsenenalter missbraucht werden, werden ja auch gefragt, ja, warum haben sie sich nicht gewehrt? Und die haben sich alle gewehrt. Und ich weiß heute auch wirklich von mir, dass ich mich gewehrt habe als kleiner Junge bis zum geht nicht mehr. Bis ich einfach am Ende meiner Kräfte war. Ja. Und das war für mich unglaublich, diese Erkenntnis war für mich unglaublich wichtig. Damit ich Achtung haben konnte vor diesem Jungen. Und Respekt. Weil er hat sich gewehrt mit Haut und Haar, solange es und so gut er einfach konnte. Bis er aufgeben musste gegen den erwachsenen Mann, hatte er einfach keine Chance.
Und wenn einmal dieses Aufgeben da ist, dann kommt auch kein Wehren mehr, oder?
Nee, nicht, dann steigst du aus dem Körper. Das ist für mich auch wie ein Geschenk. Das geht wirklich, du kannst wie raustreten aus dem Körper und du bist eigentlich noch da, bist mehr oder weniger eine Puppe und da geschieht mit dir einfach das, was dann da geschieht.
Und das bist dann eigentlich gar nicht mehr du
im
Moment.
Nee.
Und das ging dann circa 4 Jahre lang?
Das ging ungefähr 4 Jahre. Ja.
Durch was wurde dann diese regelmäßigen Vergewaltigungen beendet?
Weil dieser Großonkel das Interesse verloren hat. Ich habe dann auch so eine Traumatherapie gemacht und der hat mir so erklärt, dass diese Pädophilen, die haben auch so ganz bestimmte Muster, auf wen sie stehen. Und das sind so bestimmte wirklich Abschnitte. Und das kann ich gut heute auch, aus der heutigen Sicht, gut nachvollziehen. Dass wenn ich dann so in ein bestimmtes Alter kam, da hatte das dann das Interesse verloren. Und dann hat es aufgehört.
Also ein Altersrange,
ja.
Sozusagen.
Ja.
Ich habe einmal eine Reportage gesehen, da ging es auch um Pädophilie und dann meinte halt einer, in dem Moment, wo der anderen Person Schamhaare wachsen, war es für ihn vorbei.
Genau.
Und bei dir war es halt einfach ein Altersrange. Ja.
Das ist ein Indiz, genau. Das hat er auch so erklärt. Und wenn die Sexualität so früh schon in das Leben von einem Jungen kommt, dann werden auch die Hormone werden viel schneller aktiviert. Und dann kommt eben diese Schamhaare oder überhaupt die Behaarung natürlich. Das beginnt dann auch früher.
Dann wird wirklich eine hormonelle
Veränderung. Ja, ja, ist gut.
Moment mal, dann setzt also die hormonelle Veränderung viel früher ein.
Ja, das hat er mir so erklärt. Ja.
Ja, Ich finde es gerade erstaunlich, dass das sich nicht nur in Anführungszeichen dann auf die Psyche, auf die Seele auswirkt, sondern dass sogar der Körper anfängt, anders zu reagieren.
Das ist so. Ich meine, du machst da Erfahrungen. Als Junge natürlich bei Mädchen genau dasselbe, die überhaupt nicht in dieses Alter gehören.
Ja, ja.
Und da ist der ganze Körper betroffen. Diese Auswirkungen, das spüre ich heute noch, dass da der ganze Körper wird, ist wirklich betroffen.
Kannst du kurz zusammenfassen, was du meinst, das spürst du heute noch?
Ich habe so ein Beschwerden beim Gehen jetzt. Ich war über Jahre, war ich total sportlich, wirklich. Ich habe Fußball gespielt bis zum Geht nicht mehr. Ich war ein wirklich guter Skifahrer und habe Tennis gespielt, alles Mögliche und so. Und jetzt einfach, je älter dass ich wurde, desto, auf Schweizerdeutsch, desto stabiger, also desto steifer, desto ungelenkiger bin ich geworden. Und ich komme einfach jetzt, wenn ich da weitermache, ich bin wirklich einfach so am Arbeiten mit mir selber, sehr über den Körper auch, merke ich, wie tief, dass diese Verspannungen sitzen, wirklich ganz tief im Becken auch. Also bis tief, ganz tief in die Muskulaturen, da sind die Bänder und die Sehnen sind betroffen. Und dass sich das jetzt so langsam, also wirklich über Monate und mit viel, viel Arbeit so lösen kann. Weil du dich einfach so zusammennimmst und den Schmerz und das alles ja auszuhalten, wenn du dich ja so zusammennimmst, dann kannst du es einigermaßen aushalten. So. Und wenn diese Spannung bleibt und bleibt, irgendwann, in jungen Jahren, kannst du das noch überspielen und trotzdem Fußball spielen und rennen und alles und so, aber mit der Zeit, je älter dass du wirst, desto mehr wirkt das einfach auf die Gelenke und so.
Wie alt bist du jetzt?
67.
Das heißt, wir sind jetzt 58 Jahre später und es ist immer noch körperliche Auswirkungen.
Ja.
Ja, ja, sorry, das nimmt mich einfach selber mit. Ich bin jetzt keiner, der das professionell überspielt. Es ist, wie gesagt, das ist jenseits meines Denk- und Erfahrungsbereiches komplett, was du mir erzählst. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen auch drüber redest.
Gerne.
Auch wenn es mich ganz schön umhaut.
Ja.
Gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt, wo es vorbei war. War das schlagartig, schleichend? War das irgendwann ein harter Cut?
Das kann ich nicht ganz, ganz genau sagen. Okay. Ich vermute, dass es so ein bisschen schleichend war, dass das aufgehört hat. Und ich glaube, dass ich dann wirklich auch sein letztes Opfer war. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Bruder nicht von ihm missbraucht wurde. Das ist ja Gott sei Dank natürlich, dass das so ist. Und ja, war das zu Ende und dann war mein Leben natürlich nicht mehr das, was es einmal war. Das ist klar. Das ist für mich, aus heutiger Sicht kommt mir das so vor, wie wenn das Leben dann einfach so an mir vorbeigezogen wäre. Und natürlich bin ich in die Schule, ich hatte relativ Freunde immer wieder, wir haben eben Fußball gespielt, wir waren viel, viel draußen damals und Drachensteigen, da war ich schon so mittendrin irgendwie, aber irgendwie immer als Zuschauer so, doch nicht wirklich so dabei und für mich auch einfach aus heutiger Sicht, dass ich glaube ich auch nie so wirklich an mein Potenzial rankam, was ich damals so hätte machen können. Wobei aus heutiger Sicht, das war alles richtig. So, das tönt vielleicht auch total verrückt, aber für mich aus heutiger Sicht, das gehörte zu diesem Leben. So, diese Geschichte, das ist meine Geschichte und die musste genau so sein, damit ich heute so dastehen kann.
Für einen Betrachter von außen eine glückliche Kindheit.
Genau. Ja. Ja. Und eine ganz normale Familie, Uwe. Jeden Sonntag zur Kirche, immer ein bisschen zu spät, aber jeden Sonntag zur Kirche. Immer beichten jeden Samstag. Ja. Es ist nicht zu glauben.
Und du wusstest, also du hast es irgendwann verdrängt?
Vollkommen.
Das Ganze?
Vollkommen.
Ab welchem Punkt? Weißt du das noch?
Schon ganz früh. Das muss schon ganz früh gewesen sein. Ich glaube, das hat dann, als es da auch aufgehört hat, dass ich da nicht mehr hinging, da war das wie ein abgeschlossenes Kapitel, das ich ganz, ganz, ganz tief versenkt habe in mir.
Ja, klar.
Und ja, nicht mehr daran rühren.
Ja, ja.
So.
Also die erste Phase war ja im Prinzip davor. Das waren ja deine ersten 5 Lebensjahre ungefähr. Ja. Die zweite sind wir gerade durch, sag ich mal, der Zeitraum des Missbrauchs.
Ja.
Und jetzt kommen wir in die dritte.
Genau.
Ja, was ist da passiert? Du hast schon ein bisschen anläuten lassen. Wie war das Leben? Das war ja gebremster Schaum irgendwie.
Genau, ja. Also total angepasst. Ich war unglaublich angepasst. So habe mich bemüht, ja nicht irgendwo anzuecken und so. Dabei habe ich so vorausgehabt im Sport. Einfach da war für mich die Möglichkeit, da wirklich mich ja rauszugehen, auch einfach körperlich voll ranzugehen. Und ich war nicht wahnsinnig gut im Fußball, aber ich konnte sehr gut rennen und schnell rennen und gut kämpfen und so. Aber das war für mich auch so die Folge von dem, ich war so immer unglaublich aufgeregt vor allem. So eine neue Situation. Irgendwo hingehen, etwas Neues, alleine wohin gehen, so, das war für mich sehr, sehr mit viel, viel Stress verbunden. Prüfungssituationen in der Schule waren für mich mit sehr viel Stress verbunden. Und auch da, als ehemaliger Lehrer denke, da war ich einfach nicht in der Lage, wirklich so mein Potenzial abzurufen. Ja, klar. Weil es einfach, das war so gestört durch diese Aufregung, dass es möglich ist, keine Fehler zu machen, alles richtig zu machen und so.
Wie du es erzählst, ich versuche immer mal von außen reinzublicken und zu überlegen, wie du wohl rübergekommen bist. Scheinbar ein ganz braves Kind,
ja.
Sportlich.
Ja.
Das Wort Musterschüler kommt so hoch.
Ja, ein bisschen, ja. Ja.
Ja.
Ja, sehr bemüht.
Und sehr unauffällig.
Ja, ja.
Was gibt es aus der Zeit noch, wo du sagen würdest, das wäre interessant zu wissen?
Was ich mich bemüht habe, ist natürlich so doch so damals in dieser Zeit halt ein bisschen unangepasst. Das waren ganz lange Haare zu haben, total zerschlissene Jeans, die Mutter nicht mehr flicken wollte und so. Und halt so spezielle Schuhe von damals, so auf diese, so das wurde geduldet so zu Hause. Also meine langen Haare und so, also die Jeans hat die Mutter wirklich nicht angerührt, aber ich durfte sie anziehen. So irgendwie das ging. Und dann so ein bisschen älter, dann halt ja mit Disco in den Ausgang und schon mit Mädchen auch so Freundinnen, aber sehr, sehr harmlos eigentlich lange Zeit.
Okay.
Und halt oft so als Betrachter von außen. So.
Kam denn das Thema Beziehungen irgendwann auf?
Ja, ich hatte schon so einige Freundinnen und es war mir einfach nicht möglich, wirklich eine Beziehung zu einem Mädchen und später zu einer jungen Frau, so wirklich eine Beziehung zu haben. Ich war verliebt und vielleicht, wir waren ein paar Monate so zusammen, aber dass da was draus geworden wäre, das war mir wirklich nicht möglich.
Das heißt, die Beziehungen waren kurz und getrennt hat man sich wegen, aus deiner damaligen Sicht?
Und das war dann oft einfach die Frau oder so, die dann die Trennung wollte, weil eine Beziehung zu mir einfach nicht wirklich nicht möglich war. So. Ich war nicht wirklich zugänglich und konnte mich auch nicht wirklich öffnen, so für diese Frau. Und das war auch dann mit ein Grund, dass ich dann mit 27 diese Therapie dann angefangen habe.
Weil du gemerkt hast, irgendwas ist oberfaul.
Genau.
Ja. Irgendwas funktioniert.
Ja, was ist
gar
denn?
Nicht.
Genau.
Ist dann von dem, was du erzählen willst, so der Bereich nach dem Missbrauch bis 27 dann für dich abgeschlossen? Oder gibt es da noch Dinge, wo du sagst, das wäre gut zu wissen für die Zuhörer?
Was für mich immer wieder sehr hilfreich war, dass ich so einfach Freunde hatte, auch so im Fußball natürlich, den ich auch so mit dem Mofa und so konnte man so Ausflüge machen und das war für mich sehr, sehr hilfreich, so diese Kontakte. das waren so, ja, mit den Jungs einfach so mit 16, 17, 18 und so. Auch nicht wirklich tiefe Freundschaften, aber doch immerhin.
Ja, ja.
Ja, so war möglich, Kontakt zu haben, so. Ja.
Also generell waren deine Freundschaften, egal zu Männern oder zu Frauen, nicht so tief. Habe ich das so richtig verstanden? Ja.
Ja, ja.
Ja, aber so echt nahen Kontakt war halt, ich sag mal, verbrannt.
Das war, ja, das war viel zu gefährlich und das wollte ich auch gar nie mehr. Das habe ich dann später so, habe ich das wirklich so gemerkt, dass ich mir geschworen habe, so etwas passiert mir nie mehr natürlich. Bin ich total auf vorsichtig und auf Abwehr und lasse mich auch nie mehr wirklich ein.
Ja, also kann man sagen, in dieser Phase war einfach keine echte Nähe möglich.
Nee, war unmöglich, ja. Ja, zu mir selber natürlich auch nicht.
Oh, wie zu dir selber auch nicht?
Weil ich habe ja diesen Teil von mir, den habe ich ja vollkommen abgespalten.
Ja, ja.
Und an den wollte ich auf keinen Fall irgendwie rühren. Der sollte möglichst irgend ganz in einem Verlies ja nicht mehr berührt werden. Und das ist klar, da ist so eine Spaltung und da ist auch kein Kontakt natürlich zu einem selber. Ist da gar nicht möglich.
Wow. Wie erzählt, hast du dann irgendwann festgestellt mit 27, irgendwas läuft hier faul, ich mache eine Therapie.
Genau.
Ja. Das ist so die, wie würdest du es aussehen, die Phase der Therapie, die dann kam?
Ja, eben der Tod meiner Eltern und immer diese gescheiterten Beziehungen und irgendwie einfach nicht glücklich sein im Leben, nicht wirklich. Also weißt, ich habe funktioniert, ich war Grundschullehrer, ich habe meine Steuern bezahlt, ich war pünktlich in der Schule.
Ja, ja.
Dann hatte ich kurze Haare damals dann natürlich und so, das war alles okay, ich habe bestens funktioniert. Aber ich war nicht bei mir, es war einfach nicht, das war kein wirkliches Leben, da war keine Freude, keine Begeisterung, kein Feuer, so, sondern ja, ein Überleben, so eigentlich. Das wäre vielleicht das Beste sozusagen.
Ja.
Ich habe überlebt. Nicht gelebt, aber überlebt.
Jetzt hast du vorhin die Formulierung benutzt, als deine Eltern gestorben waren, so wolltest du nicht sterben.
Ja.
Das klingt heftig. Was meinst du damit?
Ich meine eigentlich, das eine ist das Körperliche, also dieses körperliche Leiden, was sie so erleben mussten, das ist das eine. Und das andere so unbewusst. Also wirklich, die haben das alles mit ins Grab genommen. Also diese ganze Geschichte auch nicht, weißt du, auf dem Sterbebett irgendwie noch, du, Thomas, ich muss dir noch was sagen, oder es tut mir leid, oder weißt du, was da passiert ist, oder irgendwie sowas, also wirklich einfach rein gar nichts. Und das finde ich schon, das ist hammerhart, finde ich. Und das war für mich mehr als Motivation, da einfach zu graben und zu graben und zu graben. Und ich habe über Jahre, Jahrzehnte habe ich einfach an mir gearbeitet.
Das heißt, du hast bei deinen Eltern schon gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist.
Ja, ja.
Ja.
Ich wusste nicht was, aber einfach da ist irgendwas faul.
Was ich mir auch sehr heftig vorstelle, sehr gruselig. Weil man hat ein Gefühl, irgendwas ist faul und man kann es nicht greifen, das über viele Jahre.
Ja.
Ja. Puh. Jetzt hast du die Therapie angefangen. Eben aus dem Hintergrund, ja, dieses Gefühl, irgendwas ist faul. Mehr hast du ja selber nicht greifen können, ne?
Nee. Mehr habe ich selber nicht greifen können. Und ich hatte einen guten Freund, der hat diese Therapie auch gemacht. Der ist vor mir gestartet. Und da war mir einfach klar, das will ich auch. Ich wusste nicht, was mich da erwarten wird, aber es war mir einfach klar, das will ich. Für mich wäre nie eine Analyse oder irgendwie, weißt du, nur so über das Wort eine Therapie in Frage gekommen. Für mich war immer klar, das muss über den Körper und mit dem Körper gehen und deshalb auch diese Bioenergetiktherapie.
Ah, und daher kommt jetzt auch dein, was wir natürlich auch verlinken, was du machst, deine Therapieform
mit Atemtherapie.
Die Atemtherapie, genau.
Ja.
aus dem Umgang mit dem eigenen Körper, aus der Therapie mit dem eigenen Körper, hast dich dann selber weitergebildet, um es anderen auch anbieten zu können.
Genau. Ja, und das Spannende ist, wenn ich das so erzählen soll oder darf, dass das auch mit das hat mit dem Atem angefangen. Also diese Bioenergetiktherapie war dann abgeschlossen nach 3,5 Jahren. Ich habe dann weitergemacht und war bei einer Frau. Und da haben wir so übers Atmen, sie hat so über den Atem gearbeitet. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, mir sitzt jemand auf der Brust. Ein wahnsinnigen Druck auf der Brust. Und ich komme nicht mehr zum Atmen. Und über viele, viele Sitzungen und so, war dann zuerst, hatte ich das Gefühl, der Großvater sitzt mir auf der Brust. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz spannender Mechanismus. Das habe ich dann aber erst Jahre später herausgefunden. Das war ja nicht der Großvater, sondern das war ja der Großonkel. Aber um nicht gerade so sofort an die ganze Wahrheit zu kommen, ich finde, der Körper und die Psyche oder die Seele, die macht das ja unglaublich sorgfältig und liebevoll mit einem. Das kommt so peu à peu. Ja. So bis man einfach, was man so verarbeiten, was man aufnehmen kann, was man verarbeiten kann, so Stück für Stück.
Ich kenne das auch aus meinem Leben. Ich habe auch mal eine Therapie gemacht, da ging es nicht um Atmen, aber plötzlich war Atmen ein Teil. Da ging es halt um auch Aufarbeitung von Dingen aus der Familie. Ja. Und da habe ich da entspannt gelegen und dann hat dann die Therapeutin mir gesprochen. Das war übrigens eine öffentliche Stunde, wo sie einfach gezeigt hat, was für Therapiemöglichkeiten es gibt. Und dann saßen da noch zig Leute rum und ich auch mal locker entspannt, mal so ein bisschen Therapiedemo. Und dann sagt sie einen Satz und ich habe dann kurz darauf nur gemeint, ich habe den Eindruck, auf meiner Brust parkt ein Laster. Ja. Kaum mehr atmen, ja. Schlagartig.
Ja.
Und sie, aus dem, was sie vorher gesagt hat, meint, oh, das scheint was Tiefes und Altes zu sein.
Mhm. Ja.
Wenn ich jetzt dich an deine Mutter erinnere, was passiert dann? Ich bin in Tränen ausgebrochen wie noch nie. Das war heftig. Und ja, das war eine Demotherapie. Ja. Also, ja, also daher kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Super. Mhm. Ja. Und das ist für mich ebenso, das ist ja so ein Geschenk auch, finde ich, für den Körper. Jetzt auch, wenn du das erzählst, dann friert es mich. Also dann habe ich auf Schweizerdeutsch Hühnerhut wirklich am ganzen Körper.
Ja,
weil ich verstehe, dass du das verstehst, weil du weißt, was es bedeutet.
Ja.
So. Und das finde ich was Großartiges.
Also in einer Info darüber gibt es bestimmt, die verlinken wir auch.
Ja.
Dann kann sich jeder mal informieren, was so eine Atemtherapie, so ein Therapieeinsatz überhaupt bedeutet, was da möglich ist. Vielleicht ist es ja auch was für jemanden. Wow. Ja. Also klingt nach einem guten Start erstmal. Mhm. Erzähl doch einfach, was sich dann entwickelt hat mit der Zeit.
Also mit der Zeit hat sich so entwickelt, dass so wirklich das Bedürfnis, ein ganz, ganz großes Bedürfnis, da dran zu bleiben und immer tiefer zu gehen. Und ich habe wirklich war bei verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten. Dann auch mit der Zeit habe ich so wirklich eine spirituelle Lehrerin auch gehabt. Und diese Hilfe war in dem Sinn einfach sehr, sehr groß, weil sie dann einfach so gewisse Dinge auch gesehen hat, weil sie diese Fähigkeit hat. Und da wurde dann eben so offensichtlich, und du siehst, das sind Jahre sind da vergangen, seit ich 27 angefangen habe, um das zu klären, das war nicht der Großvater, sondern das war der Großonkel. Und ja, dann einfach wirklich so gewisse Punkte so einfach festzumachen, so irgendwie. Und mir ist dann klar geworden, warum ich damals überhaupt angefangen habe. Das war nämlich eben, um zu wissen und dann das aufzudecken, dass ich missbraucht worden bin. Das war so ein Meilenstein eigentlich.
Ja.
Ein großer Meilenstein, aber noch lange nicht das Ende.
Boah. Das heißt, das kam irgendwann hoch.
Ja.
Nach ein paar Jahren.
Ja. Ja. Und sich das einzugestehen, das zu sein. Auch, also ich meine, ich hatte auch Sex natürlich mit mhm. meinen Freundinnen, ist ja klar, einigermaßen okay.
Und das war mir übrigens bis jetzt noch nicht klar, weil ich dachte, schwieriges Gebiet.
Ja.
Aber das ist schon mal gut zu hören, sage ich mal.
Ja.
Also du sagst jetzt nur einigermaßen okay.
Ja, ja.
Das klingt jetzt auch nicht prickelnd.
Nee, überhaupt. Und aus heutiger Sicht sowieso gar nicht. Wenn ich so zurückschauen würde, dann würde ich sagen einfach, also ich habe Sex gemacht, Sex gehabt, aber da ist ja noch viel mehr möglich, einfach so an Begegnung natürlich. Vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun und für damals war es vielleicht eher dann einfach, ja, mal das voll ausleben, aber ich aus heutiger Sicht ist für mich einfach klar, das war mir gar nicht möglich oder es ist Menschen gar nicht möglich. Es ist unmöglich, sich da wirklich, ja, auch von Herz zu Herz ja wirklich so zu begegnen. Und dass das für eine Frau nicht geht und als Mann natürlich auch nicht, das liegt auf der Hand aus heutiger Sicht.
Ja. Ja, vollkommen klar. Wie war das für dich, als du dir eingestehen musstest, ich wurde missbraucht als Kind?
Das war auch sehr vielschichtig. Auf der einen Seite war es wirklich, ich weiß noch genau, ich bin unter der Dusche gestanden. In dem Moment, als das so kam, deshalb wollte ich diese Therapie machen. Das war auch eine große Erleichterung. Auf der einen Seite war es wirklich eine große Erleichterung. So, dass endlich so diesen Punkt zu haben und so diese Wahrheit auch zu haben. Das war es so. Aber damals wusste ich auch nicht, was dann alles noch kommen wird. Natürlich, was da alles noch dranhängt. Das war wirklich einfach ein erster großer Schritt. Ein wichtiger erster großer Schritt. Und sich das einzugestehen, ja, das war so. Was mir noch so in den Sinn kommt, ist immer, wenn es so brenzlig wurde, sagen wir auch in Beziehungen oder so oder sonst irgendwie, dann konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Mhm. Ich war nicht mehr in der Lage, wirklich zu denken. Und das ist für mich aus heutiger Sicht auch total spannend. Weil eben auch so in der Schule oder so, wenn es so wirklich auch darauf ankam, auf den Punkt, so etwas auch dann in Worte zu fassen oder irgendwie so, oder halt eben aus Papier zu bringen oder dann in einem Streitgespräch oder so, ja, halt zu argumentieren und überhaupt Argumente zu haben. Ich war nicht in der Lage dazu.
Also komplette
Blackout, könnte man sagen.
Komplettes Blackout, ja.
Ja, ja.
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du erkannt hast, was passiert war.
Mhm.
Wurde dann die Therapie für dich schwieriger? Waren das dann Themen, die schwieriger waren? Oder war das mir befreiend, weil endlich weiß ich, wo der Hammer hängt?
Es ist noch schwierig, das so zu sagen. Diese Bearbeitung habe ich dann mit einem Mann, mit diesem Traumatherapeuten gemacht. Und da ging es wirklich darum, in diese Situationen wirklich da reinzugehen. Also mir das wirklich anzusehen, was ist da passiert konkret. Und das war schon sehr, sehr heftig. Aber das war absolut notwendig, damit ich mit in Kontakt kam mit diesem Jungen, mit diesem kleinen Thomas, der ich damals war. Und um das ging es, wirklich zu sehen. Was ist ihm geschehen? Das ist ja der Punkt eigentlich. Wer hat da was gemacht und so von diesem Umfeld und so? Und das alles. Und das war natürlich einfach grandios, so jemanden dann an der Seite zu haben, der das führt und der dich behutsam einfach immer wieder da rein und so weit wie es geht und ja, und wieder raus und ja, und da halt auch Schritt für Schritt da reingehen.
Ich denke auch, dass man da alleine nicht mehr rauskommt, oder?
Das glaube ich auch. Ja, das ist für mich auch so. Das hätte ich niemals geschafft und auch niemals überhaupt erkannt. Und da braucht es wirklich Hilfe für Professionelle, wirklich Hilfe. Jemand, der das auch aushält, der weiß, wovon man spricht, der das auch körperlich nachvollziehen kann und ja, und da dabei sein kann, der dich hält, der dich in so einer Situation einfach hält und da ist.
Aber diese Hilfe zu suchen, fällt manchmal echt schwer.
Ja, klar.
Mein spiritueller Missbrauch ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Und ich dachte halt, so das erste Jahr aufs Gipfel immer besser. Und plötzlich so nach einem Jahr war so irgendwie ein Einbruch und ich wusste nicht genau, warum und wie und was. Und jetzt merke ich seit einem Dreivierteljahr ungefähr so komische Ängste und habe dann irgendwann begriffen, es ist eine Angststörung, mit der ich mich gerade rumschlage. Und natürlich, ich bin da der Uwe, hey, wir kriegen das hin, habe dann gemeint, ach, das machen wir schon richtig gut und habe auch gelernt, damit umzugehen. Ja. Das heißt, sobald ich in Gesellschaft bin, sobald ich unterwegs bin, ist alles schick. Wehe mir, wenn ich alleine bin. Da lang kleinste Dinge, mich umzuhauen. Und dann sage ich jetzt, halt ein halbes, dreiviertel Jahr später erst, hey, ich brauche da auch eine Traumatherapie. Mhm. Das ist, ja, es war zwar eine lehrreiche Zeit, sag ich mal, das halbe Jahr jetzt.
Klar.
Ja, aber irgendwann ist da ein Punkt, wo man merkt, ich komme allein nicht weiter. Ja. Und das sich einzugestehen, ist ein Weg.
Ja,
war ja bei dir auch. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich finde, dass das Schöne daran ist, wenn man mal eingestiegen ist, dann gibt's, also es war für mich einfach so, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt nur noch ein Weiter. Und das finde ich unglaublich befreiend. Das wirklich, das befreit und befreit immer mehr. Das Dranbleiben und da kann ich dich einfach wirklich ganz, ganz stark unterstützen und wir wünschen, dass du diese Schritte machst und ja.
Würdest du denn sagen, dass die Therapie für dich irgendwann abgeschlossen war? Wir reden nochmal gleich drüber mehr, aber würdest du sagen, da war irgendwo ein Punkt, wo du sagen konntest, so, jetzt kann ich einen Deckel drauf machen, das Ding ist abgeschlossen.
Bei diesem Traumatherapeut, da hatte ich dann mal den Eindruck, ja, das ist jetzt gut. Aber ich bin nach wie vor, bin ich auf diesem Gebiet unterwegs. Also ich bin immer noch sehr spirituell unterwegs, in Retreats und so. Und eben auch gehe so in verschiedene Massagen für meinen Körper, weil ich auf keinen Fall eine OP möchte. Und da merke ich, dass mit diesem Becken, dieses Loslassen im Becken, diese wahnsinnigen Spannung ganz tief im Becken, das ist zwei, drei Wochen alt, das so wahrzunehmen, weißt du?
Und das ist ganz neu und ganz frisch.
Ja, ja. Und das jetzt so zu spüren, und da kann ich loslassen und da kann man auch noch loslassen. Und das hat für mich wirklich was Großartiges. Bei allem Schmerz und bei allem. Ja. Meine Atemtherapie, ich arbeite ja nach Middendorf und Frau Middendorf ist mit 99 gestorben. Und sie hat gesagt, und es geht immer weiter. Das erlebe ich bei mir wirklich eins zu eins so, dass es geht immer weiter. Es ist nicht fertig.
Du hast mir gerade eine kleine Steilvorlage gegeben, weil das wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Jetzt hast du mir so reingepoppt. Du hast gemeint, du bist ja spirituell unterwegs.
Ja, ja.
Jetzt haben wir ja persönlich viel mit christlichem Glauben zu tun. Wo würdest du dich da spirituell einordnen, wenn du das willst, darüber zu erzählen?
Also ich habe mit Religion und mit Kirche, so habe ich rein gar nichts am Hut. Und ich bezeichne mich aber als sehr, sehr spiritueller Mensch, weil ich glaube wirklich zutiefst an Gott und ich glaube an eine Schöpfung. Und ich glaube, dass es ganz gute Kräfte gibt. Und für mein Leben bin ich zutiefst davon überzeugt, dass ich geführt bin. Sonst wäre ich heute nicht da. Ich hätte nicht überlebt. Ich weiß nicht, als Alkoholiker oder als Drogensüchtiger oder vielleicht selber pädophil geworden oder irgendwie so, schon längst irgendwie, entweder im Knast oder eben als Alkoholiker, schon längst unter der Erde irgendwie so. Und dass ich heute mit dir, Uwe, da so sitzen darf. Und ja, das hat für mich mit Führung zu tun.
Schön.
So.
Ja. Voll schön. Ich bewundere dich übrigens die ganze Zeit, mit was für einer Entspanntheit und Gelassenheit du über diese ganzen Themen redest. Bist du auch innerlich entspannt und gelassen, während du erzählst?
Also körperlich habe ich dir schon gesagt, mich friert immer wieder und so.
Ja.
Aber was ich dazu sagen kann, ich habe vielleicht 50, 60, 70, vielleicht sind es 80, ich weiß es nicht, Tagebücher geschrieben. Also wirklich solche Tagebücher. Und halt immer wieder über dieses Thema. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben über dieses Thema, über mein Leben. Und das so oft formuliert und versucht, das in Worte zu fassen. Weil ja da ich irgendwie schon wusste, dass das irgendwann ja was geben wird mit dir, obwohl wir uns ja nicht kannten. Einfach den Menschen nahe zu bringen und dass es sich lohnt, das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Es lohnt sich, da hinzugucken. Es lohnt sich, da durch diese hindurchzugehen. Du musst das von allen Seiten anschauen, wirklich. Und es ist ein Leben danach ist möglich, wirklich. Und nicht ein Überleben, sondern ein Leben.
Wird es das Buch denn noch geben?
Es liegt im Moment so, liegt es. Es hat schon einige Seiten, aber es liegt noch. Und ich weiß es nicht, ob es... Ich wünsche es mir eigentlich schon. Es ist unglaublich viel Arbeit. Damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, wie viel Arbeit das sowas ist. Aber ja, mal schauen. Es wäre schön eigentlich. Es wäre schön.
Ja. Na, vielleicht kann ich dich dazu animieren. Es gab ein Interview, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war. Das war das Leben der Außenseiter-Christin. Mhm. Und da hat sie mir erzählt, ja, seit Jahren schreibt sie einem Buch, aber sie weiß nicht. Und es gibt auch eine Website eigentlich, aber die kommt nicht in die Gänge. Und dann haben wir es wirklich so gemacht, dass ich sage, wenn die Folge rauskommt, steht die Website. Hatte sie noch 3 Wochen. Und sie stand. Und das Buch ist, glaube ich, auch schon jetzt am rauskommen. Ich muss sie nochmal fragen. Das war einfach eine super Ermutigung, für sie.
Ja.
Ob es für dich was ist, ist eine ganz andere Frage.
Ja.
Aber das erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ja. Ja, jetzt sind wir praktisch an den Punkt gelangt, wo du sagst, diese Therapie per se, also die dich von einem funktionierenden Etwas wieder zu Menschen gemacht hat. Mhm. Kann man das so formulieren?
Ja, kann man.
Ja. Die war dann irgendwann beendet.
Ich würde sagen, sie hat einen Punkt erreicht, würde ich mal so sagen.
Sehr schön.
Aha. Sie hat einen Punkt erreicht, aber auch für mich ist das auch so, wie es geht immer weiter.
Ja.
Es ist für mich, und das erlebe ich so, wenn ich mit diesen Menschen auch so in Winterthur so zusammen bin, wenn sie so erzählen, so ihre Geschichte, da kommen so viele verschiedene Aspekte rein, das ist wirklich immer wieder auch für mich sehr, sehr, sehr eindrücklich. So.
Das heißt, du bist jetzt in einer Phase, wo du sagst, du funktionierst nicht nur, also du bist wieder mit Emotionen dabei, du bist mit Gefühlen dabei, du kannst dich auf Menschen wieder einlassen, auch in die Tiefe.
Ja, ja.
Das meinte ich eigentlich,
mit
dieses Überlebensding ist vorbei.
Ja.
Und jetzt geht es halt trotzdem immer weiter.
Genau.
Wie geht es dir denn jetzt? Jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen, das ist in Anführungszeichen nach der Therapie. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Wie fühlt sich das Leben jetzt an?
Auf der einen Seite fühlt sich total gut an. Also, weißt du, dass wir uns getroffen haben und dass das hier heute so stattfindet, ist für mich ein Riesengeschenk. Fühlt sich total gut an. Also wenn du fragst, körperlich, mein Herz schlägt wie verrückt und so. Und ich bin ganz hibbelig irgendwie so. Ja, das finde ich großartig, dass das so sein darf. Auch wie ich diese Gruppe, diese IG Miku gefunden habe. Es gibt für mich keine Zufälle. Ich war auf dem Nachhauseweg von einem Weekend, einem Trommelweekend, und ich mache Halt bei einem Kloster, und das wollte ich mir unbedingt mal ansehen, ein Riesenkloster. Und da ist in einer Wand mit alles voll mit Flyer und Prospekten und so, ist genau dieser Prospekt von der IG Miku. Und ich sehe den und sage, den muss ich mitnehmen. Und da will ich Kontakt aufnehmen. Und so läuft es irgendwie. Das ist für mich diese Führung, die ich meine.
Ja, das war ja auch bei dem Kongress so ein bisschen. Ich habe ja rumgeschaut, was gibt es da an verschiedenen Selbsthilfegruppen, und wir standen mal voreinander und haben geschwatzt, und zwar richtig lang.
Das ist kein Zufall, dass das so ist.
Ja.
Von dem bin ich überzeugt.
Mhm. Ja. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass wir so reden konnten. Mhm. Das hat mich am Anfang halt komplett ausgehebelt, das hast du ja gemerkt.
Ja.
Weil ich denke, nee. Ja. Und momentan bin ich einfach nur froh, dass ich an dir so eine positive Entwicklung sehen kann.
Ja.
Dass wirklich so viel verarbeitet werden kann, dass ich so viel verändern kann in eine positive Richtung.
Ja, ja.
Das ist richtig schön.
Ja, das ist fantastisch, finde ich auch.
Ja.
Und das muss ich einfach weitergeben, das ist klar.
Ja.
Das steht einfach an. So, und das ist hier so ein großer erster Schritt. Und mal schauen, was daraus wird.
Das heißt, du lebst gerade ein wirklich erfülltes Leben. So fühlt sich das an, was von dir rüberkommt.
Ja, ich hatte mir immer sehr eine Beziehung gewünscht, also zu einer Frau, wirklich so. Ja, das war halt auch wirklich schwierig, aber ich konnte so in den letzten Jahren, also die Beziehung ist jetzt auch wieder zu Ende, aber ich konnte wirklich so erleben, dass ich zu dieser Frau sagen konnte, ich liebe dich. Und das war für mich so ein großer, großer Herzenswunsch, dass einer Frau sagen zu können, wirklich echt und aus tiefstem Herzen, so, ja, ich, auf Schweizerdeutsch sagt man, ich habe die gern, ich habe die so gern. Und das war so, und das ist für mich auch einfach ein Riesengeschenk, so.
Weil das vorher gar nicht möglich war. Ne?
Nee, ich habe mir das immer gewünscht, aber es hat einfach nicht gestimmt. Also es wäre eine Lüge gewesen, zu sagen, ich liebe dich, wäre eine Lüge gewesen.
Aber ich finde es spannend, dass du es empfinden konntest, dass es eine Lüge ist.
Ja.
Dass du genau wusstest, ja, irgendwie stimmt's nicht.
Ja, es fehlt. Ja. Ich wusste einfach genau, es fehlt etwas.
Ich habe ja, die Leute, die den Podcast hören, wissen das, ich habe am Schluss noch eine Lieblingsfrage.
Da bin ich gespannt.
Diese Frage lautet, ja, du hast unseren Podcast noch gar nicht gehört.
Nein.
Ja, das ist vollkommen okay. Diese Frage lautet, gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, wo du sagst, das muss ich noch mit Nachdruck sagen, das muss die Welt hören, das müssen Leute, die betroffen sind von ähnlichen Dingen, sich nochmal tief in ihr Herz reintun, bis sie in eine gute Richtung kommen.
Ja, ja.
Was würdest du da sagen?
Also ich würde ihnen wirklich ans Herzen legen, sich mit Menschen zusammenzutun, Selbsthilfegruppen zu suchen und dann mit denen Kontakt aufzunehmen. Das gibt es in Deutschland, gibt es viele, es gibt in der Schweiz, gibt es einige, es gibt diese IG Miku bei uns. Es gibt auch noch andere. In der Schweiz gibt es die sogenannte Opferhilfestelle, an die man sich wenden könnte. Und das würde ich unbedingt tun. Und sich dann versuchen zu öffnen, sich an den Menschen versuchen anzuvertrauen, Schritt für Schritt da zu diesen Gruppen gehen, reingehen, sich umhören und sich auf den Weg machen. Und das ist der Weg zu sich selber. Und das lohnt sich. Es lohnt sich zutiefst.
Ja. Und wir werden auch diverse Gruppen verlinken, falls jemand sagt, ey, er braucht irgendwas, er braucht in irgendeinem Bereich Hilfe. Wow, ich kann dir nur danken.
Ich danke dir, Uwe. Ich danke dir.
Ja, also ich kann dir nur danken für deine so unglaubliche Offenheit und Ehrlichkeit. Mhm. Und dass du ein Gefühl hinterlässt, dass auch, wenn man noch so viel Mist erlebt hat, dass da immer ein Weg ist, rauszukommen und wie du jetzt, ja, ein erfülltes Leben zu leben.
Ja, ja. Es gibt ja so diese, ich weiß das richtige Wort im Moment nicht gerade, aber es ist so, dass auch in der Psychologie, dass ja da, wo die größte Verletzung liegt, da ist auch der größte Schatz. Das ist das größte Potenzial. Und das erlebe ich wirklich bei mir so. Das ist für mich so, dass ich bin dieses Beispiel. Also, das. Und da kann ich wirklich jetzt daraus schöpfen. Und das möchte ich und das möchte ich weitergeben.
Wow. Thomas, herzlichsten Dank.
Gerne, gerne. Ja. Ich danke dir.
Ja, Thomas, nochmal herzlichen Dank für dieses Interview. Danke für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Und wenn jetzt einer merkt, es hat ihn doch mehr mitgenommen und doch mehr aufgewühlt als gedacht am Anfang, oder es ist wirklich so eine Geschichte hochgekommen bei einem selbst, wir haben verlinkt in den Shownotes die Website der Bundesregierung zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit entsprechenden Hilfsangeboten. Ansonsten schreibt uns gerne, wie es euch mit der Folge ging, was ihr gelernt habt, was euch bewegt hat. Und kommt mit uns ins Gespräch. Nicht vergessen, uns zu liken, uns zu folgen und uns möglichst positiv zu bewerten.
vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Bis bald.